Es gibt ja schon den EU-Emissionshandel als Instrument, um den Treibhausgasausstoß zu verringern. Weshalb braucht es nun zusätzlich eine CO2-Abgabe?
Der Emissionshandel in Europa umfasst nur etwa 45% der Emissionen. Das sind vor allem große Industrieanlagen und die Stromerzeugungsanlagen, die über 10 MW haben. Und alles andere hat eben noch keinen Preis auf CO2. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir dringend dazu raten, den Emissionshandel zu reformieren, weil das sogenannte CAP, also die Obergrenze, die in diesem Emissionshandel festgelegt wurde seitens Europa, nicht ausreicht, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Ja, deswegen stellen wir die Forderungen auf, dass einerseits der europäische Emissionshandel, wie er jetzt existiert, eben reformiert werden muss. Die Obergrenze muss niedriger ausfallen in Zukunft, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und parallel dazu müssen alle Bereiche, die bisher nicht über den Emissionshandel erreicht werden, mit einer Steuer belegt werden, damit auch diese Emissionen dann eben einen Aufschlag kriegen, damit sie gemindert werden können.
Auf was konkret würde sich dann die CO2-Steuer auswirken? Auf welche Bereiche?
Also was wir ja vorschlagen, ist keine neue Steuer. Das, was viel in der Öffentlichkeit diskutiert wird, was wir vorschlagen, ist nur die bestehenden Steuersätze, die auf fossile Energieträger schon bestehen, im bestehenden Energierecht, die CO2-Reform reformiert sozusagen zu bepreisen. Beispiel, bisher zahlen wir alle die sogenannte EEG-Umlage, die Stromsteuer auf jede Kilowattstunde Strom, zumindest die Haushalte und viele Unternehmen. Und das zahlen wir unabhängig davon, ob dieser Strom aus erneuerbaren Quellen kommt oder aus fossilen. Und was wir eben mit unserer Reform der Steuern und Umlagen erreichen wollen, ist, dass diese Fehlanreize wegfallen, dass Strom etwas günstiger wird und dass vor allem die Erneuerbaren deutlich günstiger werden. Insbesondere bei der Stromerzeugung, aber damit natürlich auch gekoppelt in den anderen Bereichen bei der Erzeugung von Wärme oder auch im Verkehrsbereich.
Können Sie da auch konkrete Zahlen nennen? Im Augenblick werden ja ganz klare Zahlen, wie viel eine Tonne CO2-Ausstoß kosten soll, diskutiert in verschiedenen Gutachten. Wie ist da Ihr Vorschlag?
Wir haben ein Szenario hinterlegt. Das heißt, wir haben mal geguckt, wie in welchen Bereichen könnten denn welche Emissionen glaubwürdig reduziert werden und haben auf diesem Szenario aufgebaut, wie viel Einnahmen müssen wir denn kreieren, damit wir zum Beispiel die EEG-Umlage als wichtigster Fehlanreiz gegenfinanzieren können. Und dazu braucht es einen Einstiegspreis von 40 Euro pro Tonne und einen Anstiegspfad von 5 Euro pro Tonne und Jahr. Warum braucht es diesen Anstiegspfad? Zunächst erstmal deshalb, weil die Klimaschadenskosten bereits im Jahr 2016 180 Euro pro Tonne betragen haben und wir irgendwann in diese Größenordnung hinkommen müssen und die ja eher noch steigen. Und zum anderen deswegen, weil wir, wenn wir Erfolg haben in so einem CO2-Preis, also fossile Energieträger teurer werden, dann heißt es ja auch, dass die Emissionen zurückgehen. Und wenn man die Emissionen zurückgehen, dann gehen auch die Einnahmen zurück. Und wenn wir aber EEG-Umlage gegenfinanzieren wollen, muss es natürlich zu den Ausgaben, die bisher mit der EEG-Umlage verbunden waren, eben passen. Und das passt genau mit 40 Euro pro Tonne am Anfang und einem Anstiegspfad von 5 Euro pro Tonne und Jahr.
Die CO2-Steuer, die setzt ja am Preis an. Aber funktioniert das denn wirklich? Also nach dem Motto, naja, der Markt, der wirkt schon Regeln?
Ja, im Moment wird in der öffentlichen Diskussion zu sehr auf die Haushalte geguckt und ob die Haushalte tatsächlich mit so einem Preissignal umgehen können und dann auch entsprechend Emissionen mindern, das steht tatsächlich in Frage. Also ein SUV-Fahrer wird sich bei 40 Euro pro Tonne und einem Anstieg seines Benzinpreises von ungefähr 12 Cent pro Liter nicht unbedingt vom SUV-Fahren abhalten lassen. Aber die Haushalte können überhaupt nur Einfluss nehmen auf ungefähr 21% der derzeitigen Emissionen. Und worauf wir viel mehr abzielen, ist, dass Unternehmen, die natürlich sehr viel sachorientiertere Entscheidungen treffen in diesem Bereich, auf der Angebotsseite, also die Produkte emissionsärmer produzieren und Investitionsentscheidungen werden in Unternehmen dann oft sehr viel sachlicher getroffen. Das heißt, wenn dort die Energiekosten aufgrund eines CO2-Preises steigen, dann überlegen sich die Verantwortlichen schon, wie sie damit in Zukunft umgehen. Und wenn es eben mit einem niedrigen Satz anfängt, dann werden auch sogenannte Investitionszyklen berücksichtigt. Das heißt, jedes Unternehmen kann sich überlegen, wenn sie in 5 oder 10 Jahren in bestimmte neue Produktionsanlage investieren, dann passt das genau zu diesem CO2-Preis. Und es ist vor allem, alle CO2-Preise haben den ganz entscheidenden Vorteil gegenüber dem Emissionshandel, dass man den Preis kennt und auch den Anstiegspfad dann kennt, und der ist dann eben planungssicher. Das ist ein Emissionshandel nicht, weil er eben nicht vorhersehbar ist, weil die CO2-Preise sich eben aufgrund der Marktentscheidung entwickelt und man sie nicht vorhersehen kann und sie dementsprechend sehr volatil sind.
Sie sagen in Ihrem Konzept ja auch, so eine CO2-Abgabe, die muss für alle gelten, ohne Ausnahme. Auf wen spielen Sie da an?
Ja, im Moment gibt es ja insbesondere für die Grundstoffindustrie sehr starke Ausnahmen, zum Beispiel beim EEG. Deswegen ist ja auch die EEG-Umlage für uns Haushalte eben so entsprechend teuer. Wenn alle, die Strom verbrauchen in Deutschland, EEG-Umlage im gleichen Maße zahlen würden, dann würde jetzt nicht die EEG-Umlage bei 6,4 Cent pro Kilowattstunde liegen, sondern deutlich niedriger, bei 4. Es gibt sozusagen Fehlanreize. Die Industrie hat im Moment eigentlich fast keine Anreize, also die Grundstoffindustrie vor allem, also die großen emissionsstarken Industriebetriebe haben bisher keine Anreize oder keine großen Anreize, Emissionen einzusparen. Und worauf in Zukunft ankommen ist, dass auch die eben Anreize bekommen, gleichzeitig aber, wenn sie im internationalen Wettbewerb stehen, eben dann entlastet werden, wenn es wirklich notwendig ist. Und das muss neu austariert werden, aber da ist zumindest mal zunächst eine ökonomische Grundlage, eben eine CO2-Bepreisung zu schaffen, die ohne Ausnahme für alle gilt. Das ist sozialgerechter, das ist verursachergerechter und muss dringend kommen.
Die CO2-Abgabe, die ist ja nicht ganz beliebt bei liberalen Politikerinnen und Politikern, oder es wird auch oft gesagt, naja, das wirkt die Wirtschaft ab. Was sagen Sie dazu?
Nein, ganz im Gegenteil. Es würde sehr viele innovative Anreize dazu führen, dass eben neue Produktionstechnologien überhaupt am Markt erscheinen können und eine ökonomische Grundlage haben. Also meines Erachtens stimmen alle Vorbehalte, die insbesondere die FDP gegenüber einer Steuer hat, eben genau nicht.
Sie haben vorhin ja auch die Privathaushalte genannt. Ist es da die soziale Komponente nicht doch auch noch wichtig zu betrachten? Also zum Beispiel der Deutsche Mieterbund, der befürchtet höhere Belastungen. Oder ja, Menschen mit viel Geld, die können sich vielleicht doch viel einfacher das neue Solarmobil oder Elektroauto oder den noch effizienteren Kühlschrank leisten.
Genau, das haben wir ja sehr genau in einer Studie im Januar untersucht und haben eben die Statistischen Bundesamtszahlen, die eben angeben, wie viel die Haushalte im Schnitt verdienen, haben uns sehr unterschiedliche Haushalte die Ziele angeguckt und kommen eben zum Ergebnis, dass unser Konzept, das ja sozusagen zwar Wärme und Verkehr verteuert, aber gleichzeitig den Strom sehr viel günstiger macht, schon mal vom Grundansatz her sehr sozial verträglich ist. Beispiel: Hartz-IV-Empfänger reicht oft der Hartz-IV-Satz nicht aus, um den teuren Strom zu bezahlen, wenn jetzt der Strom deutlich günstiger wird, und das auf Dauer. Das wäre bei unserem Konzept so, dann hat erstmal der Hartz-IV-Einkommensbezieher davon einen Vorteil. Und dann gibt es natürlich zum Beispiel bei Pendelnden, in der Krankenpflege arbeitenden, gibt es natürlich soziale Härtefälle, aber die müssen eben mit Sozialpolitik und nicht mit Klimapolitik behandelt werden, was da heißt, es gibt von uns eben dafür eben Vorschläge, wie man gezielt solche soziale Härtefälle dann eben entlasten kann. Bestes Beispiel der sozialen Unverträglichkeit ist ja die Pendlerpauschale, die so ausgestaltet ist, dass einkommensstarke Haushalte mit hohen Steuersätzen deutlich mehr davon profitieren als einkommensschwache. Und genau da müsste man zum Beispiel bezogen auf die Pendelnden ansetzen, dass man dort eben gezielt einkommensschwache Haushalte, die auch noch sehr stark pendeln müssen, eben entlastet und nicht mehr mit der Gießkanne.
Zurzeit werden ja verschiedene Gutachten diskutiert. Die sogenannten Wirtschaftsweisen, die haben eines erstellt. Auch Bundesumweltministerin Schulze stellte Gutachten dazu vor. Wie bewerten Sie die?
Naja, die unterscheiden sich sehr. Zunächst mal zum Schulze-Konzept. Die will ja eine Steuer einführen, im Prinzip ähnlich wie wir das wollen, aber leider nur im Wärme- und Verkehrsbereich. Das reicht aus unserer Sicht nicht aus, weil 50% der Emissionen in Deutschland speziell kommen aus den Anlagen, die im europäischen Emissionshandel schon veranschlagt sind mit dem CO2-Preis. Und dieser CO2-Preis ist aufgrund des schon mal genannten zu hohen Obergrenze viel zu niedrig. Das heißt, entweder muss man europaweit dafür sorgen, dass das CAP, also diese Obergrenze, eben erniedrigt wird, oder man muss dafür sorgen, dass wir in Deutschland mit anderen Ländern, in Nachbarländern, die willig sind, da gibt es einige, dazu führt, dass es einen sogenannten zusätzlichen CO2-Mindestpreis gibt. Das heißt, es wäre nichts anderes wie eine Steuer, die noch oben auf den Emissionshandelspreis oben drauf kommt, nach unserer Ansicht genau im gleichen Preispfad wie auch die Steuer, die wir vorschlagen im Non-ETS, also im Nicht-Emissionshandelsbereich, also sprich bei Wärme und Verkehr. Das ist sozusagen zu der SPD-Position zu sagen, es reicht also nicht nur Wärmeverkehr mit CO2-Preis zu belasten und das sozialverträglich auszugestalten, sondern es muss auch im Stromerzeugungsbereich, es hat einfach den Hintergrund, dass dort die mit den geringsten CO2-Vermeidungskosten am stärksten und schnellsten Emissionen einzusparen sind. Dem eben gegenüber gibt es jetzt eben diese Gutachten seitens der Wirtschaftsweisen oder auch des Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums, die tendieren in die Richtung, keine CO2-Steuer für Wärme und Verkehr einzuführen, sondern tendieren dahin, vor allem der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, einen nationalen Emissionshandel als Übergang einzuführen, bevor man den europäischen Emissionshandel auch auf Wärme und Verkehr ausweitet. Dazu gibt es und dazu haben auch diese beiden Gutachten noch keinerlei Vorschläge gemacht, wie das denn eigentlich konkret laufen soll. Und wir haben uns jetzt nochmal in den letzten Wochen sehr genau angeguckt, wie könnte es denn laufen, ein solcher nationaler Emissionshandel. Von der Idee ist es sehr richtig. Wenn man die Menge begrenzt, ist klar, dass man vom Gesetzgeber her eigentlich natürlich sehr klar bestimmen kann, dass die Emissionen runtergehen, aber es gibt eine Schwierigkeit und die Schwierigkeit liegt daran, dass wir jetzt 40 Jahre lang Maßnahmen verpasst haben und dass, wenn wir heute die Menge begrenzen im Sinne der Klimaschutzziele, dass dann der CO2-Preis, der in so einem Emissionshandelssystem mit hohen CO2-Vermeidungskosten entsteht, sehr, sehr hoch sein wird. Und das ist dann praktisch nicht mehr handelbar. Also praktikabel ist es nicht umsetzbar. Und entsprechend gibt es auch bisher noch von keiner einzigen Institution, auch von der CDU nicht, tatsächlich Vorschläge, wie es denn praktikabel umgesetzt werden soll in Deutschland. Und deswegen bezweifeln wir, dass es ein guter Vorschlag ist. Und sehr viel einfacher ist natürlich, eine CO2-Steuer einzuführen, weil da wissen alle, das steht auch in den Gutachten drin, es ist sofort umsetzbar, es ist sehr einfach umsetzbar und hat auch keinerlei zusätzlichen Transaktionskosten oder würde zu mehr Bürokratie führen. Im Gegenteil, in Verbindung mit der Einnahmenverwendung zur Erniedrigung der Stromkosten durch Wegfall EEG-Umlage und zum Beispiel Stromsteuer wäre es eben auch noch Bürokratie abbauend.
Im Augenblick heißt es ja, auf Deutschland muss hier mit gutem Beispiel vorangehen, aber es gibt schon in einigen anderen europäischen Ländern eine CO2-Abgabe, oder?
Genau, es ist gerade eine Studie veröffentlicht worden von German Watt, die hat es sich nochmal genauer angeguckt. Es gibt insgesamt in Europa 12 Staaten, die über den europäischen Emissionshandel hinaus inzwischen Steuersysteme eingeführt haben, und davon 8 in den Bereichen auch Wärme und Verkehr. Und das heißt, alle drumherum machen Steuersysteme und wir wären dann sozusagen die Ersten, die dann einen nationalen Emissionshandel einführen würden. Ob das so eine gute Idee ist, wage ich zu bezweifeln. Zumal auch der IWF in einer sehr schönen Studie Anfang Juni nochmal festgestellt hat, es kommt gar nicht so sehr darauf an, nur jetzt nur die CO2-Preise aneinander anzugleichen oder CO2-Steuern, sondern insgesamt die staatlich veranlassten Preisbestandteile für Energie, dass die sich annähern. Und das kann natürlich national passieren. Bestes Beispiel zum Beispiel die Schweiz hat jetzt wieder mal entschieden, dass sie einen CO2-Preis, den sie im Wärmebereich zum Beispiel haben, nicht auf den Kraftstoffbereich einführen. Warum nicht? Weil sie dann eben Tanktourismus von der Schweiz nach Deutschland befürchten. Und das ist genau das Problem bei all diesen Systemen. Man sollte schon möglichst viele Länder mitnehmen, damit eben solche Fehlanreize eben nicht entstehen. Und um uns herum sind viele Länder, die Benelux-Staaten, Dänemark, Niederlande, Schweiz, Österreich, Frankreich sowieso, die entweder schon CO2-Steuern im Wärmeverkehrsbereich haben oder kurz davor stehen, sie das so einzuführen. Und dementsprechend, wenn wir das jetzt mit einer Steuerlösung eben auch machen, und Deutschland hat immerhin 25% aller Emissionen zu verantworten innerhalb der Europäischen Union, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr starkes Signal für andere. Und die würden dann automatisch auch mitmachen.